Das Endprodukt muss stimmen, mhm. Baby ist raus. Mhm. Das ist unser Ziel und das schaffen wir so oder so.
Aber wie krass sind wir halt auch.
Ich hatte keinen Hals mehr. Meine Zehen sahen aus wie so, kennt ihr diese Cocktailbürstchen?
Okay, als ich so gegen einen verbünden denke, so, ihr seid so klein, aber so mächtig.
Oh Gott, Entschuldigung, ich bin da im Wasser gebaut.
Gebären selber, muss ich ehrlich sagen, ist nicht mein Ding.
Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich, der Talk über den Alltagswahnsinn. Heute sprechen wir über Geburten, übers Mama-Sein und wie es ist, sich als Frau selber nicht zu verlieren. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Talk mich heute Kinderkriegen näher bringt oder weiter weg. Wir schauen mal. Ich freue mich, dass ich drei ganz spannende Frauen an meiner Seite habe. Katharina Render, Laura Krimmer und Frieda Lewin. Hallo.
Hallo.
Du bist Mama, Podcasterin, Influencerin, Buchautorin und ich habe mir sagen lassen, Nacho Ultra.
Das ist richtig.
Ich hätte dir gerne Nachos hier hingestellt, aber ich hasse Kaugeräusche, deswegen lassen wir das. Oh.
Schade, das ist jetzt natürlich ein bisschen bedauerlich, weil ich esse wirklich gerne Nacho-Chips.
Nächste Mal oder danach.
Immer.
Wir sehen uns wieder.
Du, wir zwei gehen nochmal Nacho-Chips essen.
Gerne. Lass uns doch mal direkt ins Eingemachte gehen. Ihr seid ja alle drei Mütter. Was war denn euer letzter Mama-Fail? Erzählt mir mal davon.
Wie viel Zeit haben wir?
Es ist tatsächlich der letzte, aber der letzte, der mir jetzt gerade einfällt, weil meine Tochter im Oktober Geburtstag hat und ich jetzt schon in den Vorbereitungen bin, weil das muss ja immer alles ganz groß aufgefahren werden. Und da durch dieses Großauffahren gab es letztes Jahr einen kleinen, großen Fail. Meine Tochter hat sich eine Elsa-Torte gewünscht und ich habe wirklich nach der Arbeit 4 Stunden verschiedene regenbogenfarbene Tortenböden gebacken.
How?
Habe die dann so aufeinander gestapelt, dreistöckig, habe eine blaue Glitzerglasur drüber gemacht, habe eine Elsa, Schneeflöckchen. Also ich dachte wirklich, ich bin Supermom. Und dann kamen die Kinder zum Geburtstagskuchenessen und der erste macht so, schmeckt nicht. Ja, mir auch nicht. Also mir auch nicht. Kein Kind hat den Geburtstagskuchen gegessen. Ich fand das so traurig. Ich hätte mir so viel Mühe gegeben. Und dann haben sie alle die fertigen Amerikaner, die ich noch so ein bisschen mit Streusel betüttelt habe, die ging dann weg wie warme Semmeln und ich war ein bisschen traurig mit meiner blauen Elsa-Torte.
Ja. Was ist denn schiefgegangen bei diesem Kuchen?
Es ist zufällig Salz.
Du streust Salz in die Wunde, ne?
Hast du ihn denn selber probiert? War er geil?
Ich mochte den. Ich glaube, das war die Gruppendynamik. Weißt du, wenn eins so sagt, dann ist das irgendwie nicht cool, wenn man dann sagt, so, aber ich mag den.
Ja, das stimmt. Oh, das ist aber auch immer so ziemlich hart, ey. Wenn Kinder sich so gegen einen verbünden, denken so, ihr seid so klein, aber so mächtig.
Ich habe gute Fotos. Ich habe richtig gute Fotos. Die werde ich ins Kinderjahresbuch machen und in 10 Jahren sage ich, hat richtig gut geschmeckt damals.
Und dann zeigst du es deiner Tochter, so sah dein Kuchen aus, so weit gehe ich nämlich als Mutter.
Dann habe ich Geburtstag. Mhm,
ganz genau. Dann wünsche ich mir so eine Elsa-Torte. Dann ist Payback-Time. Ich hatte auch einen Kuchen-Fail. Ich hatte mir mal vorgenommen, fürs Kita-Sommerfest dachte ich, ich bringe mal nicht irgendwie irgendwas Aufgebackenes mit, sondern ich mache mal was selber. Wollte halt irgendwie, ich weiß auch nicht, wem ich was beweisen wollte, mir und allen anderen Eltern, den Kindern war es nämlich ganz offensichtlich ziemlich egal. Und dann habe ich einen zuckerfreien Apfelkuchen gebacken und wow, hat der scheiße geschmeckt. Also es war eine richtig traurige Angelegenheit. Man sah auch so, also er sah hübsch aus wie so eine Tarte, weil ich hatte auch kein Backpulver, ich hatte auch keinen Zucker zu Hause und ich hatte halt auch keine Äpfel daheim, die habe ich aus dem Büro geklaut. Naja, aber ich habe das so zusammengeklaut und er sah hübsch aus wie so eine Tarte und dann hat man so richtig die Enttäuschung in den Augen der Kinder gesehen, die dann so da hingelaufen sind, sich so ein Stück genommen haben und alle nur so und dann wieder ihres Weges gegangen sind. Die Eltern haben ihn noch tapfer gegessen, aber einer meinte, es schmeckt wie Brot. Es war traurig.
Lecker.
Aber verständlich.
Ja, aber nachvollziehbar. Es war auch eine dumme Idee. Jetzt komme ich mit den Amerikanern beim nächsten Sommerfest oder Winterfest oder was auch immer so gibt.
Erinnerst du dich auch noch?
Ja, also ich habe auch schon zuckerfreie Kuchen gebacken, nur einmal, dann dachte ich, boah, nee, das schmeckt ja mir nicht mal, ist gar kein Bock da drauf.
Ja.
Ich hatte jetzt auf den ersten Schultag, der war ja vor 2 Tagen, hatte ich blöderweise einen Arzttermin gelegt für das Schulkind. Blöderweise habe ich diesen Arzttermin dann vergessen. Glücklicherweise ist mir das um 7:10 wieder eingefallen. Hm. Und dann war es so, der große Neo war schon vor so, ja, jetzt geht's zur Schule und dann so, Okay, dezente Planänderung. Erster Schultag ist gestrichen. Wir gehen jetzt zum Arzt und zwar mit dem Taxi und zwar jetzt sofort. Los geht's.
Habt ihr es wirklich geschafft?
Eine Minute nach acht waren wir da.
Boah. Punktlandung.
Alle gut mitgespielt.
Ich würde eher sagen, das ist eigentlich ein Win, das ist kein Fail. Das ist eigentlich mega gemanagt hier.
Du hast ein Buch mitgebracht, habe ich gesehen.
Ja.
Mom Life Balance.
Jawohl.
Also es ist, wie zu erwarten, witzig, persönlich, ehrlich. Warum war es dir wichtig, deine Geschichte aufzuschreiben und zu teilen?
Ich hatte eine traumatische Geburt, Plazentaabriss, Blutungen im Schritt und halt auch innere Blutungen. Und meine Tochter musste 7 Wochen früher als geplant per Notkaiserschnitt geholt werden. Ich habe aber nicht direkt nach der Geburt oder auch in den Jahren danach nicht realisiert, dass ich ein Trauma davongetragen habe. Das wurde mir sehr viel später erst klar. Und dann habe ich mich 2,5 Jahre nach der Geburt einer Traumatherapie, das ist eine Verhaltenstherapie, gewidmet. Da geht es auch um sowas wie Exposition, also immer wieder das Durchleben des Traumas. Und das hat mir sehr geholfen. Und da dachte ich, prima, das schreibe ich doch mal mit auf. Ich würde sowieso super vielen Menschen, die irgendwie etwas mit sich rumtragen, vielleicht erinnerst es, nicht immer alleine tragen können. Dinge aufschreiben hilft immer.
Stelle ich mir aber auch unfassbar schwer vor und auch mutig, in diese ganzen Themen auch so tief reinzugehen, weil du schreibst sie ja auch wahrscheinlich einfach, also aus deinem tiefsten Ich, was du fühlst, auf, ne?
Danke. Ja, ich finde mich auch total mutig. Aber so schwer fiel mir das gar nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen Teil meiner Charakterstruktur, dass ich sowieso ein bisschen oversharing bin und manchmal zu viel eher preisgebe oder zu viel, wenn was auch immer das bedeuten soll. Aber es fiel mir nicht schwer, darüber zu sprechen, als bald ich den Prozess des für mich wichtigen, also den Therapieprozess, was für mich super augenöffnend war. Als ich damit anfing, hatte ich auch keine Schwierigkeiten mehr, darüber offen zu sprechen. Zuvor allerdings schon. Zuvor war ich sehr verschlossen und habe eher weggeschoben.
Oversharing gut für uns, aber. Ja.
So, you're welcome.
Du sprichst da ja auch von Schuldgefühlen. Kannst du mir das mal erklären, in welchem Zusammenhang da Schuldgefühle aufkommen?
Also ich glaube, wir hatten das im Vorgespräch auch schon vorhin, das ist natürlich auch was super Individuelles. Allerdings glaube ich, dass das Thema Schuld, Mom Guilt nennt sich das häufig mal wieder in der Social Media Welt, aber ich glaube, man kann das auch erweitern auf alle Eltern. Das Thema Schuld ist, glaube ich, sowieso immer so ein Ding im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, zwischen dem, was man für Ansprüche an sich selber stellt, zwischen dem, was irgendwie vielleicht die eigenen Eltern einem vorgelebt haben und Job und sozialen Verpflichtungen und was halt noch so auf einen niederprasselt, hat man häufig das Gefühl im Elternalltag, dass man dem Kind irgendwie nicht gerecht wird. Und dann kommen einem noch irgendwelche Bilder von perfekten Familien, prasseln auf einen nieder. Und das kann schon einmal zu Schuldgefühlen, glaube ich, beitragen, dass man irgendwie das Gefühl hat, heute habe ich nur die Tütensuppe oder die Dose geöffnet, heute gab es nur Spaghetti mit Tomaten und so. Und das Kind weiß ich gar nicht so genau, ob es sich ausreichend bewegt hat und so. Also das ist schon mal so ein Grundrauschen. Und bei mir kam noch dazu, dass ich mir schwere Schuld aufgelastet habe über den Umstand, dass die Geburt nicht so verlaufen ist, weil ich später meinen Körper so gelesen habe, als hätte er mir schon eigentlich Warnsignale gegeben, dass ich nicht gesund bin. Ich hatte eine Präeklampsie, eine Schwangerschaftsvergiftung, die war allerdings unentdeckt und die hat dann rapide, letztlich ist sie, wie soll man sagen, ausgebrochen. Also hat sich dann bemerkbar gemacht mit dem Plazentaabriss und Bluthochdruck und solche Geschichten. Und das war ganz schwer für mich zusammenzukriegen, dass mein Körper einerseits eben nicht gesund war und ich gleichermaßen diesen Warnsignalen nicht zugehört habe. Und dann hat sich in meinem Kopf das falsche Bild verknüpft, dass ich letztlich schuld daran bin, dass wir diesen Notkaiserschnitt hatten und meine Tochter und oder auch ich fast gestorben wären. Und das war schwer, damit umzugehen. Und diese Last habe ich eher eingeschlossen, beiseite geschoben oder betäubt. Heute, und dafür brauchte ich halt eine objektive Quelle, die mir letztlich da so ein bisschen hilft, das auseinander zu flechten. Heute weiß ich, dass das natürlich Quatsch ist, aber für mich, das war nicht leicht, das zu verinnerlichen, dass ich nicht schuld bin an der Situation. Es wäre mir nämlich so oder so passiert. Ganz egal, ob ich mich mehr geschont hätte in der Schwangerschaft oder mehr mich ausgeruht hätte oder was auch immer. Das waren medizinische Indikationen. Ich hatte eine Präeklampsie, die man auch aus medizinischer Sicht nicht 100% hätte feststellen können. Also keiner trägt hier Schuld. Es ist einfach passiert. Shit fucking happens. Entschuldigung, darf ich sowas sagen?
Darfst.
Darf ich. Und deswegen kann ich nichts dafür. Aber das war etwas, was ich sehr lange mit mir rumtrug und auch sehr, sehr lange brauchte, um das zu verinnerlichen, dass es eben nicht so ist.
Wie war das bei euch? Also war die Geburt oder auch die Zeit danach für euch so, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder war das komplett anders?
Ehrlich gesagt, war schon davor komplett anders, als ich dachte. Ich sah immer diese schönen Bilder von schönen, schwangeren Frauen, die einfach nur einen Bauch hatten und sonst toll aussahen. Und ich sah aus wie Franz Josef Strauß. Ich hatte keinen Hals mehr. Meine Zehen sahen aus wie so, kennt ihr diese Cocktailbürstchen?
Volle Kanone. Bei mir auch.
Und ich hatte dann noch so ein paar Wochen vor der Geburt so ein Fotoshooting organisiert und dann gucke ich so ins Spiel und dachte so, oh nee, das sieht irgendwie nicht so aus wie bei den anderen. Wir haben Fotos, die zeige ich auch irgendwann mal den Kindern.
Oh, ja.
Aber sonst habe ich die nirgendwo gezeigt.
Darf ich die auch sehen?
Ich will die auch sehen.
Das fand ich, da ging der Vergleich schon los und dann war ich auch in so einer, also ich weiß nicht mehr, wer es war, wenn ich es rausfinde, wird die Freundschaft beendet, hat mir geraten, ich sollte Yoga für Schwangere machen. Das sei ganz toll, um dann irgendwie die Muskeln, keine Ahnung. Und ich hatte vorher noch nie Yoga gemacht. Da stand aber auch Yoga für Anfänger. Und dann ging ich Schlachtschiff dann an diesem Yoga-Kurs. Und da waren nur super dünne, tolle Frauen, die gefühlt ihre Beine überall hinbekommen haben. Und ich dachte mir schon so, oh, beim Sitzen wird es schon schwierig. Mhm. Also ich war wirklich so der Außenseiter. Ich wurde auch ständig von dieser Lehrerin kritisiert und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und mein Höhepunkt war, es war im Hochsommer und wir sind dann draußen in den Garten gegangen, haben unter freiem Himmel da praktiziert, wie diese Hunde alle heißen. Und dann kamen zwei so junge Männer vorbei, das war in Neukölln, und dann sagt der eine zum anderen, boah, guck mal, sind die alle fett. Und ich musste so krass lachen. Und ihr wisst ja alle, was passiert, wenn man hochschwanger ist und lacht.
Ja, klar, natürlich.
Und dann habe ich mich einfach in dieser Yogastunde, wo ich sowieso schon immer der Loser war, habe ich mir in die Hose gepinkelt. Und das war aber Gott sei Dank die Stunde 8, weil wenn du 8 Stunden absolviert hast, dann zahlt die Krankenkasse. Wenn du vorher abbrichst, dann musst du das selber bezahlen. Und ich bin danach nie wieder hingegangen.
So.
Ja, und da fing das schon alles an mit dem... Wenn man schwanger ist, fühlt man sich toll. Du hast den Glow. Ich hatte gar keinen Glow. Ich saß halt vollgepinkelt in einem Neuköllner Vorgarten und habe schlafende Hunde, wie heißt das, herabschauende Hunde versucht zu tun. Ja, das war schon sehr frustrierend, fand ich. Und die Geburt war, das waren aber besondere Umstände, weil im Vorfeld dann ein Herzfehler bei meinem Kind vermutet wurde. Und dann verlief das tatsächlich sehr dramatisch. Ich will auch niemandem Angst machen mit diesen Geburtsgeschichten, aber ich finde, wir sollten auch, wenn man so Schwangerschaftsratgeber liest und so, pack dir die Tasche, mach dir einen Geburtsplan, pack dir deine Lieblingsmusik ein und dann wählst du zwischen dem Pixieball und der Schwinge irgendwas. Und ich dachte, ich hatte gar keine Wahl. Mhm. Ich lag einfach da und dachte so, okay, es geht zu Ende. Mhm. Ich habe mein Kind danach nicht sehen dürfen. Ich lag im Aufwachraum, wusste gar nicht mehr, wie ich heiße. Mhm. Das war nicht so schön. Die zweite Geburt war dann geplanter Kaiserschnitt und das war sehr versöhnlich für mich, aber ich kann es total nachvollziehen. Ich muss gestehen, ich habe geweint, dass ich das Kapitel in deinem Buch gelesen habe, weil ich glaube, viele haben da so, oh Gott, Entschuldigung, ich bin da im Wasser gebaut, aber ich glaube, bei vielen Frauen ist es einfach, du musst dann ins Funktionieren kommen, ne? Du hast dann ein Baby und du kannst dich nicht mehr, es tut alles weh, aber du bist jetzt für dieses kleine Wesen da, das einfach monatelang danach auf dir wohnt. Also du hast nicht die Chance zu heilen und du hattest so ein schönes Beispiel auch im Buch, wo du geschrieben hast, man muss sich nicht dafür schämen, weil wenn ich einen schweren Fahrradunfall habe, dann kriege ich doch nachher auch eine Physiotherapie. Und da ist es einfach nur, du kriegst Aufgaben, aber du hast keine Luft mehr zum Atmen alleine. Und ich finde das toll, dass du das auch so realistisch beschreibst, weil viele sagen es nicht, um einem nicht Angst zu machen. Aber das ist, glaube ich, auch ein Fehler, so ein Zwischending zu finden, zwischen Mut machen. Du schaffst das auch, aber vielleicht ist es nicht das Hypnobirthing in der warmen Badewanne. Ja. Und es sieht alles aus, dass du danach wie Kate Middleton auf dem Bürgersteig stehst und sagst, so Freunde, jetzt ist alles wieder wie vorher.
Ja. Ja,
so ist es halt nicht. Du sitzt da dann in deinem Netzhöschen und denkst dir, kommt schon wieder die Schwester rein und sagt, sie müssen Physio machen. Nee, das war nichts. Es ist nicht zum Weiterempfehlen, um Spaß zu haben, aber das, was danach kommt, ist schön.
Ja, das stimmt. Aber wie krass sind wir halt auch. Ey, ohne Witz, Mann, wie krass sind wir, dass wir das einfach wuppen. Ja, was für ein Wunderwerk, der weibliche Körper. Ich hatte einen Notkaiserschnitt, der wurde halt aufgeschlitzt, der Bauch. Am zweiten Tag bin ich schon wieder gelaufen, am Rollstuhl, aber ich bin gelaufen. Das sind einfach krasse Kriegerinnen. Und da können wir uns einfach derbe auf die, egal wie eine Geburt letztlich verläuft, das ist einfach ein Wahnsinnsjob, den wir da machen. Da können wir uns einfach so richtig mächtig auf die Schulter klopfen.
Ja, finde ich auch. Ich hatte wirklich Glück mit den beiden Schwangerschaften. Mhm. Ich habe mich total wohl in meinem Körper gefühlt, fand mich total schön, habe auch den Bauch gerne. Quasi das Kleid.
Ja, das geil.
Habe ich halt Kleider geopfert. Mhm. Das war so klar, danach sind die hin. Mhm. Aber das ist okay. Gebären selber, muss ich ehrlich sagen, ist nicht mein Ding. Ich finde das jetzt nicht toll. Ich finde das sehr, sehr schmerzhaft, sehr unangenehm. Und ich habe jetzt kein Bedürfnis, das oft zu machen. Und ich finde, das kann man auch nicht schön reden. Ich für mich, ich fand das einfach sehr schmerzhaft. Mhm. Ich hatte eine tolle Hebamme, die mich durch diese 24 Stunden durchgetragen hat, der ich unendlich dankbar bin und der ich das auch gesagt hat, der ich dann auch noch einen Artikel über sie geschrieben habe und ihr das wirklich dann auch in der Zeitung nochmal gesagt hat, danke dir und danke euch allen Hebammen und allen Schwestern, Krankenpflegerinnen, die da sind. Und weil deine Ärzte siehst du ja kaum. Mhm. So, es war dann auch ein Notkaiserschnitt. Mhm. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich nie in die Geburt reingegangen bin und dachte, boah, ich mache das ohne Schmerzmittel, boah, ich bin so eine krasse Leistungsträgerin, wow, ich mache das so, sondern so, das Endprodukt muss stimmen, Baby ist raus. Mhm. Das ist unser Ziel und das schaffen wir so oder so. Mhm. Und als dann klar war, ja, also natürlich geht hier nichts raus, hier muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, war ich ehrlich gesagt nur dankbar, dass das jetzt endlich gemacht wird. Und klar, so war das jetzt nicht so schön, so wirklich high vom anderen Stern, alleine in einem Raum zu liegen und zu denken, okay, ich darf hier erst wieder raus, wenn ich nicht mehr so high bin. Und erst dann darf ich zu dem Kind. Aber nach, ich weiß es nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden, Zeit ist ja auch so, war ich nicht mehr so high. Ich konnte meinen Zeh wieder bewegen. Das war das Kriterium, wie bei Kill Bill. So, wenn der große Zeh sich bewegt, dann ist okay.
Geil. Referenz auch.
Aber auch bis heute trage ich mich dadurch mit, dass dieser Vergleich, das bringt nichts. So, du kannst nicht perfekt sein. Es gibt kein Perfekt.
Mhm. Es gibt auch einfach nicht die perfekte Geburt. Ne? Aber es ist ja schon, wenn man Kaiserschnitt hatte, kommt dann schon manchmal, oh, das tut mir leid. Ach, schade.
Ey, das finde ich so krass. Also diese bedauernden Worte. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich nett gemeint. So. Aber ja, also offen gestanden, mir wurden so Sätze gesagt und ich kann die, glaube ich, schon einordnen, je nachdem, wer jetzt irgendwie Absender oder Absenderin war. Aber es wurden so Dinge gesagt wie, naja, aber heute geht's euch doch gut. Es ist doch jetzt alles okay, ihr seid doch jetzt irgendwie gesund. Oder aber eben auch, ja, aber ein Kaiserschnitt. Naja, auch nicht so schlimm, wo ich so dachte, nee, überhaupt nicht so schlimm, weil wir sind hier am Leben. So, aber es ist ganz, ganz spannend, wie solche Sätze werden, glaube ich, relativ schnell irgendwie wie so ein Trostpflaster schnell irgendwie gesagt, so, ne? Und das eigentlich hilft es halt überhaupt nicht, sondern es verstärkt nur noch irgendwie das Gefühl, dass man sich irgendwie nicht so, als hätte man das nicht richtig geleistet, hätte man sein Kind im Stich gelassen und all diese Gefühle, ich hatte sie zumindest. Ich finde deinen Pragmatismus wirklich extrem bewundernswert, was du da gerade beschrieben hast, nämlich irgendwie zu sagen, okay, das Endprodukt zählt und du hast auch auf eine Art total recht. Das finde ich wirklich richtig cool. Ich glaube allerdings, dass ganz viele Menschen nicht so empfinden können und irgendwie müssten wir aber genau zu diesem Zustand hinkommen, dass dann eben auch nicht irgendwie bewertet wird, wie diese Geburt ablief und dass es weder bedauernswert oder irgendwie falsch ist oder der Shortcut im wahrsten Sinne, zu sagen, ich hatte eine Kaiserschnittgeburt, Weil, wisst ihr, was ich meine? Wir haben auch eine Kaiserschnittgeburt, die nicht Notkaiserschnitt, sondern halt eben dazu entschlossen ist. Es ist eine fantastische Geburt. Prima gemacht. Schwester, weiter so. Anstatt dieses Bewerten. Und das passiert halt sau häufig. Als bald man Mutter wird, ich glaube auch Vater, aber noch mehr Mutter, ist man unter einem Brennglas und ist quasi allen Bewertungen von außen so ausgesetzt. Man ist so ein Freiwild für irgendwelche Bewertungen, wie häufig ich so recht schnell.
Es kommt ja von dir innen.
Ja,
das ist ja noch das Schlimmere.
Genau, es kommt von einem innen, aber es kommt auch noch ganz schnell irgendwie diese Warts-mal-Absätze irgendwie. Wenn du erstmal Mutter bist, dann wirst du schon sehen, wie das alles ist. Ne? Dann wollen wir mal gucken, ob du wirklich nicht den Schnuller nimmst und so weiter und so fort. All diese Dinge, und das kotzt mich wirklich massiv an, da bin ich gerade ein bisschen in Rage, dass es so ratzfatz immer in so ein Bewertungsmomentum kommt bei Müttern. Nach der Geburt, durch die Geburt, nach der Geburt und auch alles, was man danach macht. Nervt mich, Schluss damit.
Also um es jetzt mal ein bisschen zu relativieren, ich war ja dann kurz danach wieder schwanger. Also relativ kurz, schnell.
Respekt.
Und dann war auch, wenn du schon einen Kaiserschnitt hattest, ist ja sowieso immer die Frage, machen wir jetzt noch einen? Und dann hatte ich die Wahl und das ist mir so schwer gefallen, weil in meinem Kopf dann schon war, eigentlich musst du es versuchen. Aber ich hatte gar keinen Bock. Ich hatte richtig gar keinen Bock, nochmal Wehen bis 10 Zentimeter zu haben, um dann zu sagen, ja, der geht halt nicht runter, weil vielleicht dein Becken innen einfach zu klein ist. Und diese riesen Babys, die ich produziere, die passen da nicht durch. Fertig. Und ich habe wirklich dann noch mit anderen Frauen geredet und alle haben mir gesagt, dass sich ihre Geburtsprobleme oft wiederholt haben. Mhm. Und ich dachte so, ich habe da keine Lust drauf, ich möchte das nicht. Mhm. Aber ich habe es nicht geschafft, das von alleine zu sagen, sondern erst als die Ärztin zu mir meinte, ihr Baby ist ein Riese, ihr Baby sitzt betend auf ihrem Muttermund, in dieser Position, nichts Kopf nach unten. So, und ihr Bauch ist immer noch hier oben. So, ich würde Ihnen sehr raten, diesen Kaiserschnitt zu machen. Mhm. Erst da habe ich gesagt, danke, machen wir so. Aber das habe ich gebraucht.
Ja. Wir hatten ja auch schon vor diesem Gespräch hier eine Diskussion miteinander, wo es um gute und schlechte Geburten ging. Und ich fand das ganz spannend und habe mal bei Instagram so eine Umfrage gemacht. Ich meine, da war mir schon klar, dass jetzt eine Geburt kein Zuckerschlecken ist. Aber mich haben die Antworten teilweise ein bisschen überrascht. Ich würde euch mal gerne welche vorlesen. Zum Beispiel nicht selbstbestimmt, übergriffig und fucking schmerzhaft. Flehen um PDA wurde mehrfach ignoriert. Das schlimmste Erlebnis in meinem Leben. Habe mich noch nie so machtlos und ausgeliefert gefühlt und hatte gefühlt eine Kettensäge im Rücken. Traumatisch. Anders als erwartet. Habe mich sehr allein gefühlt. Letzter Ausweg nach 40 Stunden Kaiserschnitt. Fremdbestimmt und gewalttätig. Beinahe tödlich. Ein Tanz auf dem Drahtseil zwischen Leben und Tod. Das fand ich schon heftig, was da gesagt wurde. Und auf der anderen Seite unkompliziert und eine positive und schöne Erfahrung, aufregend, schnell und überraschend, einfach und wunderschön. Aufregend, aber gut und würde es immer wieder machen. Und ich finde es also ganz spannend, wie unterschiedlich Geburten sein können. Und da frage ich mich, wenn das, worüber ihr gerade schon gesprochen habt, würdet ihr euch nochmal für ein Kind entscheiden, wenn ihr diese Erfahrung, wenn ihr wisst, was da auf euch zukommt?
Also für mich war das ganz lange nicht im Bereich des Möglichen. Ich habe, ich war einfach angstbehaftet.
Also ich frage mich, was ist da der Hack quasi dahin zu kommen, zu sagen, okay, das, was passiert ist, ist heftig, aber ich kann mir vorstellen, da nochmal reinzugehen?
Gibt es keinen Hack. Also das Liebe. War
Hormone.
Hormone, ja. Also lange war ich nach der Geburt, also einerseits habe ich mich um mein Innerstes nicht gekümmert, weil ich halt eben keine Selbstfürsorge betreiben konnte, weil ich so in einem Funktioniermodus war. Insbesondere in dem ersten Jahr, da meine Tochter ist früh geboren, das heißt, man guckt halt nochmal 18 Mal mehr irgendwie, dass da keine bleibenden Schäden irgendwie von der Geburt, von der Unterentwicklung im Bauch und so weiter, keine Langzeitfolgen entstanden sind. Und das heißt, das liegt jetzt mittlerweile einfach so weit in der Vergangenheit. Sie ist sowas von aus dem Gröbsten raus, wie es immer so schön heißt, dass jetzt ja möglicherweise ein paar Hormone wieder heftiger reinkicken. Und dadurch, dass ich mein Trauma besser bearbeiten konnte, und das ist eben die Selbstfürsorge, die ich vorhin meinte, habe ich halt auch, es ist nicht mehr so angstbehaftet. Ne? Deswegen kann ich darüber sprechen, deswegen konnte ich dieses Buch veröffentlichen, deswegen fühle ich mich mittlerweile stabiler. Das war ich halt vorher nicht, war halt instabil.
Es wird ganz oft gesagt, das vergisst man alles, wie das war, ne? Die Geburt. Ich merke gerade, wenn wir drüber reden, irgendwo ist es abgespeichert, aber ich hatte wirklich, die erste Geburt war schrecklich. Aber das, ich habe mich nicht gefragt, der Wunsch nach einem zweiten Kind war sehr groß. Da habe ich dann nicht an die Geburt gedacht tatsächlich. Vielleicht ist es wirklich ein irgendwas psychologisches, ein Segen des Vergessens, aber ich merke gerade, irgendwo scheint es noch drin zu sein. Ich bin gerade ganz emotional, wenn wir darüber sprechen. Und deswegen käme jetzt, um deine Frage noch zu beantworten, abgesehen von Alter und allem anderen und dass ich zwischendrin auch eine Fehlgeburt hatte, die nicht schön war, würde ich das jetzt, glaube ich, einfach alles emotional gar nicht mehr schaffen. Mhm. Und wie uns die Geburtsgeschichten ja zeigen, es ist wirklich ein Wunder des Lebens, das sagt man so leicht dahin. Und das nochmal herauszufordern, das Glück nochmal herauszufordern, hätte ich jetzt Angst davor.
Ich finde es auch so schön, was du, wir haben uns ja neulich schon mal getroffen, was du erzählt hast, dass die zweite Geburt, und das berichten viele, deren erste Geburtserfahrung traumatisch oder äußerst belastend war oder gewaltvoll, dass häufig die zweite unproblematische Geburt oder die dritte auch heilsam war. Also dass es letztlich darüber hinweggeholfen hat, was beim ersten Mal passiert ist. Und ich finde das einen wahnsinnig hoffnungsgebenden Gedanken. Ich finde es irgendwie auch bestärken, dass, weil es gibt eben die Gleichzeitigkeit der Dinge. Geburten können scheiße und das zeigen ja diese Nachrichten sehr, sehr deutlich. Sie können sehr, sehr beschissen sein und sie können ganz wunderbar sein. Und genau diese Gleichzeitigkeit, glaube ich, dürfen wir auch im Dialog einfach erlauben. Es gibt die eine, es gibt solche Geburten und alles kann auch ein Mensch erleben und es kann halt auch helfen.
Ich glaube mal ganz wunderbar, muss man halt immer sagen, ganz wunderbar und schmerzhaft, weil selbst eine ganz wunderbare Geburt
ist
immer noch voll schmerzhaft. Und ich glaube, das ist der Teil, der oft verloren geht, wenn dann gesagt wird, ganz wunderbar, magisch. Das klingt ja wirklich so wie, ich reite mit Einhörnern durch den Kreuzsaal und bin so, hey, du bist da. Also ist das ja nicht.
Ja.
Sondern es heißt nur, es war nicht schlimm.
Ja, ja, genau.
Und das, diesen Rahmen nicht zu vergessen. Und dann, um auf deine Frage noch schnell zu antworten, das Gehirn lügt so krass. Es ist so krass, wie das Gehirn lügt und wie dir deine Hormone in dich reingehen. Also ich merke das, habe das ganz krass gemerkt. Ich bin ja mit so, ich hatte mit 30 oder 31 schon beide Kinder. Also war hormonell noch hier so, Und dann hatte ich ein kleines Kind, also ein verwandtes Kind, so vor mir auf dem Wickeltisch. Und ich wollte überhaupt gar kein Kind mehr. So. Und schaue dieses Baby an und denke mir so, ach, wahrscheinlich hatte ich auch Eisprung. So schlimm war das doch mit der Geburt gar nicht, oder? Eigentlich hat es gar nicht so weh getan. Und dann sagte ich so, stopp, das ist eine Lüge. Hör auf, dich anzulügen. Mhm. Ich weiß nicht, wer da gerade spricht. Mhm. Ich bin es nicht. Stopp, es war ganz, ganz schlimm. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Hör auf zu lügen. Aber diese Hormone, die sind richtig so, mach noch eins.
Mach noch eins. Gute Idee.
Mein Hormon ist grundsätzlich was nicht so in Ordnung. Wie war das denn? Ich hatte zum Beispiel auch nach der Geburt, wo dann alle sagen, ja, du findest, das ist einfach das schönste Kind der Welt. Und dann hat mir mein Mann ein Foto geschickt in den Aufwachraum von unserem Kind. Und ich dachte so, oh, das sah ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Olaf Scholz und Nacktmull. Und ich dachte mir so, wann kommen jetzt diese Hormone? Damit du das wirklich so schön
findest. Das ist auch eine Lüge. Diese Lüge mit so, dass so, du hast den Moment und du explodierst vor Liebe. So, nein, das ist eine neue Situation. Und du stehst da und denkst so, die haben mir mein Kind gezeigt. Wie gesagt, hi bis hier. Die haben mir mein Kind gezeigt und ich lag so da und dachte,
das soll ich jetzt lieben.
Verdammt, ich muss irgendwas sagen. Die schauen mich alle an. Ich muss irgendetwas sagen.
Und
ich habe gesagt so, sieht gut aus, oder?
So geil.
Das ist nichts anderes eingefallen als das.
Aber das ist, du musst es mit Humor nehmen. Ich hatte die großartigste Hebamme. Ich hatte es war wirklich ein sehr schweres Kind und es war halt alles so eine Masse. Und dann
Olaf Scholz.
Und dann sagte ich so, ach, ich dachte immer, so ein Mädchen, das ist wie so eine Prinzessin. Und dann sagt die Hebamme, es war eine Italienerin mit so einem schönen Akzent, sie ist eine Prinzessin, sie ist der Fiona von Schreck.
Das ist herrlich.
Das war so, ja, so, weißt du, mit Humor, diese Erwartungshaltung, all dieser Druck, der aufgebaut wird auf diesen Moment und dann muss es das perfekte Kind sein und es muss die perfekte Geburt sein. Du musst noch schön aussehen dabei. Und das ist einfach alles ganz anders und es ist total in Ordnung. Mhm.
Ja, und auch und wenn das Zweite kommt, ne, dass es okay ist.
Das ist übrigens sehr schön heute.
Ein, zwei, drei Jahre und das andere Kind ist ganz neu. Natürlich hast du eine andere Bindung schon zu diesem einem Kind aufgebaut. Mhm. Am Anfang, so wenn ich dann Rio angeschaut habe, war so, ja, also du bist jetzt also auch hier. Spannend. Cool, dann lernen wir uns jetzt mal kennen. Und es hat lange gedauert, bis wir uns richtig kennengelernt haben.
Es ist sowieso ganz cool, jetzt, da ich so viel über mein Buch gerade rede, unterhalte ich mich nun mal noch intensiver mit anderen Eltern, mit anderen Müttern. Und ich finde mittlerweile, oh mein Gott, ich bin sowas von gewappnet fürs zweite Kind. Wie gesagt, die Hormone kicken rein, aber ich denke also, jetzt würde ich das, glaube ich, mega gut managen. Mal gucken. Vielleicht treffen wir uns in 3 Jahren wieder und dann kann ich ja nochmal davon erzählen, wie das so lief.
Ja, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob dieses Gespräch mich jetzt dem näher oder weiter weggebracht hat. Ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen sortieren. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme, ist, dass jede Geburt individuell ist. Man da auch nicht in Schwarz und Weiß denken kann. Ich bedanke mich bei euch für diese ehrlichen Worte, diesen tiefen Einblick. Es war wirklich spannend zuzuhören. Danke dafür und auch danke, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich.